So, wir wollen heute einmal schauen, wie das Kommen Gottes beim Hesekiel niedergeschrieben ist. Das ist ganz interessant, und es ist ja auch so, dass Hesekiel ja nicht so ein bekannter Prophet ist. Es ist ein Prophet, der so ähnlich wie der Johannes im Neuen Testament ein starker Seher war. Nicht? Johannes ist der Seher im Neuen Testament, und im Alten Testament ist es der Hesekiel, der hauptsächlich Bilder uns zur Verfügung stellt. Dass wir anhand von Bildern gewisse Dinge erkennen, die man eigentlich mit Worten, mit intellektuellen Worten gar nicht so wiedergeben kann. Ich möchte jetzt einen Text lesen, den Sie alle kennen, der in Kapitel 47 niedergeschrieben ist. Da ist vom Geist Gottes die Rede. Da heißt es: Der Engel führte mich zu der Tür des Tempels, und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten, und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten, und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner südlichen Seitenwand. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand, und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch einmal 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen, und da ging es mir an die Lenden. Da maß er noch einmal 1000 Ellen, da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und der Engel sprach zu mir: Du Menschensohn, kennst du das? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir: Das Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet, weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn er ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt, webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn es sonst sehr viele Fische dort geben wird, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm Fischer stehen, von Engedi bis nach Engledim wird man die Fischnetze ausspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben, die werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen, und ihre Blätter werden nicht verwelken, mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. So, ich möchte jetzt, bevor ich da ganz speziell auf diesen Text, auf diesen etwas merkwürdigen Text eingehe, möchte ich erst einfach einmal zeigen, wie Hesekiel die Erfahrungen mit dem Kommen und mit dem Einwirken Gottes in diese Welt, die Erfahrungen gemacht haben, die teilweise sehr erschütternd sind, sehr massiv sind. Also, es ist ja so, bei diesem etwas unbekannten Propheten muss man einfach ein bisschen Geduld aufbringen. Man kann also, es gibt ja andere Dinge in der Bibel, die kann man lesen und dann begreift man das. Also hier muss man schon manchmal einfach das ein bisschen auf sich wirken lassen und nicht jetzt gleich erwarten, dass man gleich von Anfang an alles in der ganzen Tiefe erkennt, wie das Hesekiel niedergeschrieben hat. Ich habe das ja auch nicht. Hesekiel war also ein Prophet mit Bildern und Visionen. Und da ist eben manches nur schwer zu begreifen zunächst einmal, weil es mit der Zeit, in der Hesekiel gelebt hat, zu tun hat. Nicht, Gott hat ja auch immer die Zeit ernst genommen, in die hinein ein Prophet gesprochen hat. Also Israel war damals ja im Exil und war an einem ganz großen Tiefpunkt der Geschichte. Da hat Gott manches angesprochen, was in jener Zeit sehr, sehr notvoll war. Aber dazwischen, zwischen diesen Dingen, hat plötzlich Gott Dinge dem Hesekiel gezeigt, die ganz entscheidend wichtig waren. Es ist ja so, dass Gott in der Bibel sehr oft dasselbe macht, was er auch in unserem Leben macht, dass er nämlich ganz tiefe Wahrheiten verbirgt. Also das ist ja die Eigenart Gottes, gell, dass er auf der einen Seite hat eine tiefe Sehnsucht, sich in dir und in mir zu offenbaren, und gleichzeitig aber verbirgt er sich auch, damit wir ihn auch immer suchen, damit wir hellhörig werden für sein Hineinwirken in unsere Welt, in der wir leben. So, und was nun für uns sehr schwierig ist, Hesekiel hat seine Botschaften weder thematisch noch chronologisch geordnet. Also er hat manchmal weit zurückgeschaut, bis zu den Anfängen Israels, und dann hat er wieder ganz in die Ferne geschaut, also in das ferne Kommen Gottes. Und gleich am Anfang seines Buches, in Kapitel 1, da berichtet er von der unfassbaren Heiligkeit Gottes, in der also Gott wohnt. Da berichtet ja Hesekiel, ich muss jetzt leider manches einfach nur erzählen, weil die Zeit ja nicht da ist, all diese Texte zu lesen. Da berichtet der Hesekiel eben, wie Gott ihm erschienen ist, also wie er Gott in einer gewissen Weise gesehen hat, aber er kann das fast nicht zum Ausdruck bringen. Man spürt beim Hesekiel, bei diesem Kapitel, dass ihm die Worte gar nicht gegeben sind. Er kann das gar nicht schildern, weil das so etwas Ungeheuerliches ist, wenn also jemand in diese Wohnung Gottes hineinschaut. Also er sagt, das ist so wie auf einem Thronwagen, in einem leuchtenden Feuer ist Gott mir da erschienen. Also alles war in Bewegung und alles hat geglänzt und gestrahlt. Hesekiel sagt, das war so eine Herrlichkeit, dass ich das gar nicht aushalten konnte. Das hat mich zu Boden geschlagen. Also diese Herrlichkeit in Kapitel 1 hat er dann noch einmal gesehen, also Gott hat sich noch einmal dem Hesekiel in seiner Gegenwart gezeigt. Also da schildert er dann, dass das ganze Tempelgebäude, Hesekiel war sehr viel im Tempel, das ganze Tempelgebäude erfüllt war von dieser Gegenwart Gottes, von dieser unfassbaren Gegenwart Gottes, sodass er noch einmal, dass er das gar nicht mit Worten wiedergeben konnte. Also, und dann hat er dann gesehen, wie dann diese Herrlichkeit Gottes vom Tempel weggezogen ist. Also die Gegenwart Gottes, das hat er vorausgesehen, ist dann nicht mehr im Tempel gewesen, sondern ist nach Osten zum Ölberg gezogen. Also Gott hat ihm gezeigt, vom Ölberg her und nicht mehr vom Tempel werde ich Neues schaffen. Also von dort her, wo Jesus zum Himmel gefahren ist und wo Jesus auch wieder auf die Erde kommen wird. Hesekiel sagt das in Kapitel 11, und die Herrlichkeit des Herrn stieg auf, mitten von Jerusalem weg, und stellte sich auf den Berg, der im Osten der Stadt liegt, das ist der Ölberg. Also das heißt, Jerusalem wird jetzt nicht mehr das geistliche Sagen haben. Äußerlich schon. Äußerlich hat sich in Jerusalem damals kaum was geändert. Die Tempelvorgänge, die sind weitergegangen. Aber in den Augen Gottes ist jetzt etwas ganz, ganz Neues hat begonnen. Also das wird so lange sein, bis Jesus dann wiederkommen wird auf dem Ölberg. Also das hat Hesekiel dann später in Kapitel 43 beschrieben. Da sagt er, siehe, die Herrlichkeit Gottes kam vom Osten her, also vom Ölberg, wieder zurück. Also das ist dann, wenn eben dieses 1000-Jahr-Reich in dieser Welt beginnt, kam wieder zurück von Osten her. Und er sagt, das war ein Rauschen von großen Wassern, die ich hörte. Und die Erde leuchtete in seiner Herrlichkeit. Also das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird die Erde in einem ganz neuen Licht leuchten. Mit dem Kommen Jesu, nicht wahr, wird ja der Geist Gottes die Erde auf eine ganz neue Weise erfüllt. Und jetzt in unserem Kapitel, das wir also jetzt vor uns haben, da sieht Hesekiel, was er eben im Kapitel 43, was er eben mit dem Rauschen der großen Wasser bezeichnet hat. Nicht wahr? Das sieht er dann vor sich. Er sieht, dass zunächst also in einem ganz kleinen Rinnsal, das also aus dem Tempel herausdringt, er beschreibt das sehr detailliert. Da ist also ein kristallklares Wasser, das stetig anschwillt in vier großen Epochen, bis es zu einem alles erfassenden Fluss wird, der kein Grund und kein Ufer mehr hat. Und so hat sich Gott dem Hesekiel angekündigt. Das möchte ich einfach mal zur Einführung, damit wir das richtig verstehen, sagen. Also zuerst hat er deutlich gemacht, dass Gott eben in seiner Herrlichkeit, in seiner unfassbaren Herrlichkeit sich den Menschen angenommen hat. Nicht wahr? Denken wir die Wolke, mit der Gott Israel durch die 40 Jahre durch die Wüste geführt hat, da war die Herrlichkeit Gottes, war da in dieser Wolke. Und das war ja dieselbe Wolke, die sich dann auch dem Hesekiel im Tempel gezeigt hat. Nicht, da hat Gott eben sich ja nicht verändert in der Weise. Und das Zweite ist, das werden wir dann noch sehen, Hesekiel sagt es voraus, dass Gott in seinem Sohn, in einem guten Hirten sich zeigen wird. Das ist uns ja am meisten bekannt. Und das Dritte ist dann, dass Gott sich in seinem Geist der Welt zeigen wird, in diesem großen Wasserstrom, der, wie der Hesekiel sagt, vom Tempel ausgeht. So, wie gesagt, am vertrautesten ist uns natürlich die Vision vom guten Hirten, der seine Schafe sammelt. Wir erkennen da Jesus, der, wie es heißt, nicht wahr, der sein Leben lässt für die Schafe. Aber wir müssen nun auch versuchen, Gott in den anderen zwei Offenbarungsformen zu verstehen, nicht wahr, die uns vielleicht nicht so vertraut sind. Also Gott in seiner Heiligkeit, das ist ja etwas, was heute stark verloren gegangen ist bei vielen Christen, dass Gott heilig ist. Fällt mir gerade im Augenblick ein, ich war früher im Blauen Kreuz und da hat einer, der sehr, sehr engagiert das Evangelium verkündigt hat, der hat am Schluss, der wurde ganz plötzlich schwer krank, todkrank, und der hat immer wieder gesagt, Conny, immer wieder dasselbe. Das hat mir ganz tief, hat sich das eingeprägt. Conny, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Siehst du, muss man bei Hesekiel nachlesen, wie die Heiligkeit Gottes ist. Also, ich sagte das schon, also das hat Hesekiel ja im ersten Kapitel ganz deutlich gezeigt, wie unfassbar Gottes Heiligkeit ist. Das bestätigt er, wie gesagt, was er im Kapitel 1 dann schon sagt, da fängt das Buch ja schon an, bestätigt er dann noch einmal in Kapitel 10. Hesekiel sagt, ich sage das einfach mal mit meinen Worten zusammenfassend, Hesekiel beschreibt ein Wesen und er sagt, das sieht aus wie vier Wesen. Ist es nun ein Wesen oder vier Wesen? Und dann sagt Hesekiel, und das war voller Augen. Du merkst ja schon, das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Und wenn du dir das vorstellst, dann gibt es eine falsche Vorstellung. Aber das, was Hesekiel einfach gesehen hat, ist etwas, was jenseits von unserer Sprache ist, was eine ganz andere Dimension auch beinhaltet. Er sagt, da waren Wesen, dieses Wesen 4 oder 1 mit voller Augen, das hat sich wie ein Räderwerk, hat sich das bewegt nach links und nach rechts, nach oben und unten gleichzeitig. Und die Räder waren ineinander und gingen auseinander, alles gleichzeitig. Du merkst, was ich hier sage, ist ein Nonsens. Aber er hat das gesehen. Also hier merkst du, wie hilflos Hesekiel etwas wiedergeben will, nämlich die Heiligkeit Gottes, die wir gar nicht wiedergeben können. Aber trotz dieser fast, man müsste sagen, fast beängstigenden Gegenwart Gottes, ist es mit Israels Bündnistreue, wie wir wissen, ja immer mehr bergab gegangen, also immer hoffnungsloser geworden. Israel hatte zwar großen Respekt gezeigt vor der Heiligkeit Gottes, das ist wahr, aber sie hatten die Heiligkeit Gottes so streng geschützt, das wurde auch so verordnet, die war mit einem extrem dicken Vorhang, der undurchdringlich war, 4 Zentimeter dick, da ging kein Licht mehr hindurch, da ging auch akustisch, ging da nichts mehr hindurch. Also sie hatten diese Heiligkeit Gottes, die hatten sie im Tempel und da wussten sie, da in diesem allerheiligsten Raum, da ist Gott und da hat niemand Zutritt. Einmal hat der Priester im Jahr mit Zittern und Zagen ist er da hineingegangen, aber der hat nie gewusst, komme ich wieder lebendig raus. Also das hatten sie schon gewusst, aber sie hatten aber ohne Konsequenzen. Es ist ja letztlich bei uns ja auch so, nicht? Ich habe das, glaube ich, hier auch schon gesagt, weiß nicht, aber ich denke schon. Es ist ja bei uns auch so, verändern lassen wir uns eigentlich nicht durch beeindruckende Bilder oder durch Strafen oder durch etwas Mächtiges, sondern da muss etwas in uns geschehen von Gott her, damit wir uns wirklich verändern lassen. Und so war das also Israel auch. Israel lebte letztlich ohne Konsequenzen, ohne Nachklang in ihrem Herzen. Das hat sich alles nur im Gesetz, in einer gesetzlichen Gottesbeziehung gezeigt. Und da halfen dann auch keine Erklärungen, keine Warnungen, keine Gerichte mehr weiter. Und das war die Situation von Gott her gesehen, dass eben da musste etwas ganz, ganz anderes geschehen, sonst wird sich Israel nicht ändern. Da hat ja Hesekiel, einmal hat er von Gott den Auftrag bekommen, den ganzen Tempel mit Leichen zu füllen. Also nicht den ganzen Tempel, aber die Wesen, also die heiligen Orte im Tempel mit Leichen zu füllen, weil Gott deutlich machen wollte, ihr kommt ja nur noch als Leichen in mein Haus. Ihr kommt in mein Haus, aber als Leichen. Ihr haltet das Gesetz, aber als Leichen. Verstehst? Und mit solch auffälligen Zeichen hatten ihnen dann die Propheten Gottes Schmerz, den Gott hatte nahebringen müssen. Aber weder diese unfassbare Größe, die der Hesekiel schildert, noch die schwersten Gerichte, die Gott Israel gegeben hat, haben Israel aus dieser Erstarrung führen können. Gott hat menschlich gesprochen alles versucht, alles. Und schließlich hat Gott, wir kennen die Geschichte jetzt ja sehr gut, hat Gott den Täufer geschickt, der dann gesagt hat, so, jetzt ist die Axt an die Wurzel gelegt. Jesus ist geboren, nicht? Er hat das sagen müssen, weil am Ende nur noch Gott in der Bündnistreue geblieben ist. Also in jener Bündnistreue, die mit Mose angefangen hat, ist nur noch Gott in dieser Bündnistreue geblieben. Und da ist dann das geschehen, was kein Mensch für möglich hielt. Auf einmal ist Jesus Gott selber neben dem Täufer gestanden und hat gesagt, ich bin nicht gekommen, den Bund aufzulösen, auch wenn ihr ihn alle schon längstens aufgelöst habt, sondern ich bin gekommen, ihn zu erfüllen für euch. Das war dann der Hirte, den der Hesekiel angekündigt hat. Nicht in Kapitel 34, da sagt Gott zum Hesekiel, damit der Hesekiel es weitergibt, ich selbst will meine Schafe weiden und will sie lagern lassen. Ich selbst will das Verlorene und das Verirrte wieder zurückbringen. Ich selbst will das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Ich selbst will sie weiden, wie es recht ist. Nicht die anderen Propheten, also zum Beispiel Jeremia, die mussten ja immer wieder sagen, dass es eben Propheten, dass es eben Wächter gibt und Propheten gibt und Hirten gibt vor allem, die nur sich selbst weiden. Und da sagt Gott, ich werde sie weiden, ich werde das für euch tun. Also Jesus ist bis zuletzt in dieser ganz tiefen Bündnistreue geblieben, bis dann der römische Soldat kam, nicht wahr, und ihm mit der Lanze in die Seite gestochen hat, und da ist dann Blut und Wasser aus seiner Seite geflossen. Und da hing in diesem Augenblick dann dieser undurchdringbare Tempelvorgang, Vorhang, nicht wahr, der ja dieses Allerheiligste, was Hesekiel in Kapitel 1 und Kapitel 10 gesehen hat, der dieses Allerheiligste getrennt hat vor uns Menschen, weil wir das gar nicht aushalten könnten. Und Hesekiel ist ja zu Boden gefallen und auch andere, die Gott geschaut haben, das hat die zu Boden geworfen, weil sie das nicht aushalten konnten. Und jetzt ist dieser Tempelvorgang, der diese Heiligkeit Gottes geschützt hat vor uns, der ist von oben zu und nach unten zerrissen. Da hingen nur noch zwei riesige Fetzen hingen da von der Decke herunter. Und das hat Hesekiel vorausgesehen. Er hat vorausgesehen, wie dann die Herrlichkeit Gottes eben diesen Tempel verlassen hat und jetzt oben auf dem Ölberg bleibt. Verstehst du? Und er hat auch das Rinnsal gesehen, das dann von der Tempeltür wegfloss, ins Land hineinfloss. Das ist Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit, die jetzt vom Ölberg ausgeht oder vom Golgatha ausgeht, also von da aus, wo der Hirte selber die Bündnistreue wiederherstellen wird und hergestellt hat. So, das ist die Vorgeschichte zu der Geschichte, die wir vor uns haben. Und die müssen wir jetzt im Auge haben, wenn wir den Geistesstrom betrachten wollen, der also hier durch den Hirten in die Welt gekommen ist. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Du musst mal Acht geben, wie viel von diesen Strömen lebendigen Wassers in der Bibel die Rede ist, in der Offenbarung. Das Meer und die Flüsse und so. Und hier bei Hesekiel. Natürlich ist das zunächst einmal ein Bild. Aber wenn wir wirklich glauben, wenn wir wirklich erfüllt sind vom Geist Gottes und wenn uns Jesus wirklich ganz, ganz wichtig ist in allen Dingen und wenn er immer zuerst kommt, dann glaube ich, dann fließen bildlich gesprochen tatsächlich Ströme lebendigen Wassers von uns aus. Und dann werden andere, ob du das weißt oder nicht, die werden von diesen Strömen erreicht, ob sie das wissen oder ob du das weißt oder nicht. Und durch diese Ströme des Geistes sind ja damals dann aus den ersten Jüngern, sind neue Jünger geworden. Und aus den ersten Gemeinden sind neue Gemeinden entstanden, weil da Ströme lebendigen Wassers flossen und flossen und flossen. Muss mal gucken, also ich gehöre nicht immer zu den Kritikern und die alles negativ sehen, aber wo fließen dann noch von den herkömmlichen Kirchen her noch wirklich diese Ströme? Also bis dieser Geistesstrom am Ende der Zeiten, so können wir das hier entnehmen, geradezu zu einem Dammbruch gleich alle Völker und Stämme erreichen wird. So, und jetzt am Beginn dieser Vision hat sich bei Hesekiel auch gleich ein Engel eingestellt. Also diese ganz spezielle Vision, die ich gelesen habe am Anfang. Ein Engel eingestellt mit dem Auftrag, diesen Geistesstrom jetzt für die kommenden Zeiten auszumessen. Es geht hier also, wenn man es etwas buschikos sagen will, sozusagen um die Vermessung des Geistes. Der himmlische Beamte ist dann mit einer Messschnur dem Hesekiel vorausgegangen. Also heute würde man sagen, der ging etwas buschikos, der ging mit einem Zollstock voraus und der Hesekiel hinterher. um dann jeweils, der Hesekiel, der musste dann jeweils die Wassertiefe musste er ansagen. Und so hatten sie dann bei der ersten Etappe, es sind 4 Etappen, bei der ersten Etappe 1000 Ellen abgemessen. Und Hesekiel ist dann hineingestiegen, hat die Hosen hochgezogen, ist hineingestiegen und hat gesagt, die Zehen sind bereits schon unter Wasser, oder meine Füße sind unter Wasser. Okay, sagt der Engel, dann komme ich wieder raus, jetzt geht's weiter. Und dann kam die zweite Etappe, wieder 1000 Ellen, wie steht's denn hier? Und dann sagt er, bis an die Knie. Und dann kam die dritte Etappe, dann hat er das Hemd hochgezogen, hat gesagt, bis zum Bauch. Und dann kam die letzte Tour. Und da hätte ja nun eigentlich, wenn wir logisch denken, wenn wir jetzt weitergegangen wären, hätte ja eigentlich die Brusthöhe kommen müssen. Aber bei der letzten Etappe, bei der vierten Etappe, da hat plötzlich der Wasserspiegel nicht mehr mitgemacht. Nicht wahr? Hesekiel ist dem Vermessungsengel ja geradezu davongeschwommen, weil er keinen Grund mehr hatte, kein Ufer mehr sah, kein Boden, nichts mehr. Alles hat jetzt dieser Geist erfasst. Also selbst da, wo die Welt einmal furchtbar gewütet hat, ist jetzt nur noch Wasser. Und jetzt interessiert uns natürlich, warum teilt der Engel diese Vermessung in 4 Etappen a 1000 Ellen? Also das interessiert mich natürlich immer, wenn ich sowas lese, was hat Gott hier verschlüsselt? Was will er uns damit sagen, mit diesen 4-mal 1000 Ellen? Sollte man hier vielleicht an Jahre denken, angefangen, nicht wahr, bei dem Rinnsal am Tempel, also da, wo der Geist Gottes ausgegossen worden ist, in Jerusalem, wo Petrus die Rede gehalten hat. Nicht wahr? Kurz hernach ist ja dann die Gemeinde in Jerusalem entstanden, die Urgemeinden sind entstanden, dann haben sich die ersten Gemeinden außerhalb formiert, Missionare gingen in die Welt, Kirchen sind entstanden, Klöster und Kapellen und so weiter. Und am Ende dieser ersten Etappe nach 1000 Ellen ist dann aus dem Rinnsal ja jener Bach geworden, der dem Hesekiel bereits schon die Füße bedeckte. Und dann kam die zweite Etappe. Das Evangelium findet eine weltweite Verbreitung. Kontinente haben sich dem Evangelium geöffnet. Da ist der Bibeldruck entstanden, Reformation. Die ersten Heiligungsbewegungen entstanden. Menschen sind erfasst worden, ganze Gegenden sind erfasst worden. Und dann kam die Zeit der Erweckungen in Afrika, in Indonesien, bis jetzt neuerdings in China. Also vor 20 Jahren oder 30 Jahren, da hat es ja eine ganz tiefe Erweckung gegeben in China. Da kann man sagen, wirklich ein ganzer Kontinent, wo plötzlich erfasst worden ist, der vorher unter der kommunistischen Diktatur gewesen ist. Also starke Strömung des Geistes, so wie Jesus das ja angesagt hat vor seinem Kommen. Er hat gesagt, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich der ganzen Welt zum Zeugnis. Das heißt nicht, dass die ganze Welt zum Glauben kommt, ist ja falsch, aber der ganzen Welt zum Zeugnis. Nicht wahr? Und dann sagt er, und dann wird das Ende kommen. Also in dieser Zeit leben wir jetzt in der ständigen Erwartung dieser dritten Etappe. Ich würde sagen, es ist 1000 Jahre reich, diese 1000 Ellen, die wir vor uns haben. Also zuvor kann es noch ganz große Tiefschläge geben. Nicht wahr? Wir erleben ja in dieser Zeit, wie der Islam sich aufbäumt. Aber die Zeichen, die den Hirten ankündigen, die jetzt das zweite Kommen Jesu ankündigen, die sind jetzt nicht mehr zu übersehen. So, und nun, wenn die dritte Etappe, also wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Völker und Nationen in ihrer Gesamtheit vom Geist erfasst, keine Frage. Und trotzdem wird es immer so sein, nicht wahr, wie das ja auch in der Vergangenheit zu sehen war, es wird viele Mitläufer geben. Dann wird zwar ein Regime über der Erde sein, wo wirklich Jesus und der Geist Gottes regiert, so wie wir das hier auch entnehmen können. Aber da wird es natürlich auch viele Mitläufer geben. Das ist doch klar, dass noch lange nicht deswegen alle jetzt sich auch fundamental vom Geist erfassen lassen. Das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich einfach jetzt dazugehöre. Ist ja in unseren Gemeinden auch so. Ist ein ganz großer Unterschied, ob du hier dazugehörst. Ist schon schön, schön. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du innerlich dazugehörst. Also das heißt, ob du wirklich dich zutiefst identifizierst mit der Gegenwart Jesu, die hier ist. Also erst in der letzten, in der vierten Etappe, die wir hier vor uns haben, wo wirklich alles von diesem Geist bedeckt ist, erst dann kommt der Geist zu seinem endgültigen, allumfassenden Sieg. Aber das scheint wohl, wie ich das entnehme, erst im Himmel zu sein. Denn in dieser vierten Etappe, da stellst du fest, dass auf einmal die irdischen Dinge und die himmlischen Dinge ineinander greifen, sodass du gar nicht so richtig zunächst mal weißt, spielt das nun auf der Erde statt oder ist das bereits schon im Himmel? Also so beschreibt das ja auch, ich möchte sagen, deckungsgleich der Johannes, was der Hesekiel gesehen hat. Beide, Hesekiel und Johannes, beschreiben ja diese Lebensbäume, beschreiben diese Wasser, der Johannes, der schreibt ja dann noch mehr über diese Wasser, der schreibt, ich stand da vor einem Meer, vor einem kristallenen Meer, nicht wahr, das vor dem Thron Gottes und vor dem Thron des Lammes war. Und jetzt beschreiben beide von diesen Lebensbäumen, die Früchte geben zu ihrer Zeit, also alle Monate und deren Blätter eben in irgendeiner Weise zur Heilung der Völker dienen. Das steht im Hesekiel 47. Und so scheint es im Himmel noch eine letzte Etappe zu geben, eine Zeit der letzten Entwicklungen und Vervollkommnungen. Ich sage das mal so, da kann jeder seiner Meinung gewiss sein. Aber jetzt nur noch im Strom dieses himmlischen Geistes, der da ist. Also hier wird es keine Mitläufer mehr geben, wie das im Tausendjahrreich eben auf der Erde noch der Fall ist. Und da können dann, wenn wir jetzt dieses Bild ernst nehmen, dass eben diese Bäume dastehen und dass da dieses Wasser kommt, da können getrost die Wissenschaftler kommen und mit ihren Reagenzgläsern Wasserproben entnehmen. Die werden immer dasselbe feststellen. Da ist eine unglaubliche Lebenskraft, eine Fülle an Leben in diesem Wasser. Sie werden feststellen, das ist eine Wunderwelt, wo immer die Bäume stehen, da sind auch diese Heilwasser dabei. Und so sieht Hesekiel also die himmlischen Dinge auf der Erde, während Johannes die irdischen Dinge im Himmel sieht. Und die sind deckungsgleich. Also Hesekiel sagt dann, und es wird dort viele Fische geben, überall, wo das Wasser hinkommt. Das scheint nun wirklich auf der Erde zu sein. Und dann sagt er, und alles in diesem Strom wird gesund werden und leben, wohin dieser Strom fließt. Und es werden Fischer am Ufer stehen und große Fänge machen. Können natürlich auch, wenn man das jetzt vergeistigen wollte, könnte man sagen, das sind die Evangelisten, die jetzt große Fänge machen. Und in dieser letzten Etappe scheinen also die irdischen und himmlischen Dinge miteinander zu laufen. Und da sagt dann Johannes, in diese Gleichheit dieser beiden Bilder, der Johannes sieht den Himmel, Hesekiel sieht auf der Erde. Und das ist deckungsgleich. Und in einem Punkt, sagt Johannes, da unterscheide ich mich. Johannes sagt auf einmal etwas ganz Merkwürdiges. Er sagt in Offenbarung 22, dieser lebendige Wasserstrom sah ich, und ich sah den Thron Gottes, wie das Wasser dem Thron Gottes entspringt und dem Thron des Lammes. Und dann sagt er, als wollte er, menschlich gesprochen, als wollte er dem Hesekiel eins auswischen, sagt er, und ich sah keinen Tempel, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist der Tempel. Also es ist schon merkwürdig, wie kann jetzt Johannes dem Hesekiel derart widersprechen. Der Wasserstrom kam doch eindeutig vom Rinnsal aus dem Tempel. Das beschreibt doch nun der Hesekiel sehr detailliert. Und da muss ich einfach sagen, ganz offensichtlich haben wir es hier mit zwei unterschiedlichen Betrachtungsweisen zu tun. Johannes hat das große himmlische Finale gesehen, während Hesekiel den Strom in seiner Entwicklung gesehen hat. Also Hesekiel sieht die irdische Entstehung und Johannes sieht die himmlische Vollendung. Ich will mal ein Beispiel sagen, damit wir das verstehen. Ich kann den Rhein in seinem Endzustand sehen, also so wie er eben in die Nordsee hineinfließt, nicht wahr? Ich kann ihn sehen, der wird ja unheimlich breit, nicht wahr? Wie das große Wasser in die Nordsee hineinfließt, ein endloses Meer. Da kannst du fast nicht mehr feststellen, was ist noch Rhein und was ist schon Meer, nicht wahr? Ich kann aber auch den Rhein beschreiben in seinem Werdegang. Das heißt, dann werde ich bei seiner Entstehung beginnen. Ich werde also in den Schweizer Bergen beginnen, im Gotthardmassiv, nicht wahr? Da entspringt er ja, da sind die verschiedenen Quellen, die sich dann zusammenfinden. Ich kann das beschreiben. Ich kann den Rhein aber wieder beschreiben, wie er etwa in Schaffhausen beim großen Rheinfall, wie er da schon ganz beachtlich da sichtbar wird. Ich kann ihn beschreiben wie in der Lorelei, wie er da die ganz große Schleife macht. Und ich kann ihn beschreiben, wie er in der Nordsee anlangt, nicht wahr? Dort, wo der Rhein eben in seiner ganzen, fast uferlosen Breite ins Meer hineinfließt. Sehe ich jetzt nur dieses letzte Bild, also nur die Vereinigung vom Rhein in das große Meer, nicht wahr? Dann kommt natürlich der Wasserstrom nicht vom Gotthardmassiv, sondern der kommt vom deutschen Flachland her. Und so hat Johannes den Geistesstrom gesehen in seinem großen Finale im Himmel, der natürlich vom Thron Gottes kommt und vom Thron des Lammes. Woher denn sonst? Während Hesekiel die Entwicklung ja hier auf der Erde gesehen hat, die natürlicherweise vom Tempel herkommt, woher denn sonst? Also Johannes hat dann in diesem Zusammenhang, möchte ich mit diesem Schlussbild eigentlich aufhören, eine unzählbare Schar gesehen von Musikanten, von Anbetern, die alle auf der Erde schon durchdrungen waren von dem Geistesstrom am kristallenen Meer. Die haben das Lied des Mose gesungen, das sind vom Alten Testament, nicht wahr? Und das Lied des Lammes vom Neuen Testament. Das ist der Anbetungsgesang der Heiligen aus dem Alten und Neuen Bund. Unter anderem haben sie gesungen, alle Völker werden kommen und sie werden anbeten vor dir. Und unter diesen Heiligen wirst du einer sein. Siehst du, erfüllt von dieser unbeschreiblichen Herrlichkeit Gottes. Keiner von uns kann sich nur annähernd ein Bild machen, welch eine Herrlichkeit das sein wird. Von der unerschöpften Liebeskraft seines Geistes erfüllt. Du und alle die Kreatur, die um dich herum ist. Und in diesem Geistesstrom bist du jetzt schon. Auch wenn du immer noch meinst, nicht wahr, die Gnade, die reiche nicht aus und die jetzige Wasserstelle, die wäre zu dünn. Verstehst du? Du kommst dir dann so vor wie so ein Frosch, der da am großen Rheinstrom ist und ständig an seine Thermosflasche nuckelt, nicht wahr, weil er meint, sich am großen Rhein nicht satt trinken zu können. So ist die Situation. Und ich sage dir, immer und überall kannst du in den Wasserstrom steigen und dich erfüllen lassen. Freue dich darüber. Und wenn du wenn merkst, dass der Glaube schwindet, geht mir ja auch so, dann singe mal das Lied, ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Also, wenn du aus dem vollen Herzen singst, dann bleibst du nicht im Planschbecken stecken. Da ist es ja so, dass man da so ein bisschen sich anspritzt und so und dann schon meint, was für ein Held man ist. Verstehst du, das ist eine ganz andere Welt, wenn du hineingezogen wirst und wirklich das einmal erfassen darfst, was das eigentlich heißt. Du bist hineingenommen in diesen Gottesstrom. Ich garantiere dir, planschen wirst du dann nur noch so lange, bis du das große Wasser ausprobiert und erfahren hast. Und wenn du einmal entdeckt hast, wie gewaltig das ist, im Meer zu schwimmen, dann ist dir die Lust am Planschen vergangen. Verstehst du, dann wirst du immer wieder jauchzen vor Freude, weil du überwältigt bist von der Herrlichkeit des Geistes. Sag dir das. Ich erlebe das auch hin und wieder, wo ich einfach überwältigt bin. Bei mir ist es oft, die Menschen sind unterschiedlich. Der eine lacht vor Freude, ich weine oft. Ich weine einfach, weil ich das Gefühl hatte, man kann es fast nicht aushalten. Verstehst du, so wie der Johannes, der schon zu Lebzeiten gesagt hat, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Also mir hat er Zug um Zug.